Im Verhältnis dazu greift die moderne Staatsmacht ins Leben der Bürger viel umfassender ein. Übers Recht, muss man sogar sagen, ist das ganze Leben bis in jedes Detail in der Form von Erlaubnissen und Verboten, in der Form von Ermächtigungen und Beschränkungen reguliert. Alles, was du machst, ist ein rechtlicher Tatbestand. Ich weiß nicht, wer Jura studiert oder mal einen kennt, der Jura studiert hat. Es gibt unter den Juristen geradezu einen Spaß, der geht so: Ein Mann mit Hund geht über die Wiese, was ist die Rechtslage? Ja, gut, soll ein Witz sein. Aber was ist der Witz? Irgendeine Rechtslage ist es. Auch diese Aktion ist rechtlich geregelt. Was darf er, was darf er nicht? Was für Pflichten ist er damit eingegangen? Mit wem hat er einen Vertrag geschlossen, ohne es zu wissen? Alles das liegt vor, wenn einer mit einem Hund über die Wiese geht. Ja, Menschen lieben sich. Wie ist die Rechtslage? Gut, es könnte sein, sie sind verheiratet. Dann ist die Rechtslage klar. Dann sind Rechten und Pflichten durch einen Vertrag, den man vor dem Staat geschlossen hat, geregelt. Dann gibt es Rechte und Pflichten. Angenommen, man ist nicht verheiratet. Dann gibt es auch Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten halt für, dann gibt es halt Gesetze, die für unverheiratete Paare gelten. Es gibt nichts, noch nicht einmal Raucher können rauchen, ohne dass eine Rechtslage entsteht. Also in der Hinsicht ist das Leben umfassend von der Staatsgewalt reguliert. Und weil die Bürger dauernd in ihrem Gegensatz ihren Egoismus, ihren Privatmaterialismus betätigen, ist das Recht nicht eine Geschichte, die äußerlich auf alle Bürger einwirkt, sondern ist das Recht eine Geschichte, da ruft jeder Bürger dauernd nach dem Recht gegen den anderen Bürger. Sagt der Vermieter, ab nächstes Jahr zahlst du mehr für die Wohnung? Was macht der Mieter? Er geht zum Mieterbund und sagt, darf der das? Da merkt man, wie die Menschen bei uns sind. Dass dem nicht schmeckt, ist also klar, der will nicht mehr bezahlen. Dass ihm nicht schmeckt, ist klar. Was will er wissen? Ob der andere darf. Wenn er darf, sagt er, na gut, dann zahle ich es ihm. Wenn er nicht darf, sagt er, was, der darf nicht, dann brauche ich mir es nicht gefallen lassen. Also er fragt einfach danach, wie die staatlichen Erlaubnisse und Verbote in dieser Frage liegen. Und dadurch und in der Hinsicht ist das Recht in den Handlungen der Bürger überall präsent. Und die Bürger rufen selber dauernd gegen andere nach der Gegenwart des Rechts und der rechtlichen Aufsicht. Insofern ist was dran am freien Bürger jetzt in der anderen Hinsicht. Er untersteht einer Obrigkeit, aber er ist nicht einfach Untertan. Der moderne freie Bürger untersteht einer Obrigkeit, aber er sagt Ja zu ihr. Er hat einen Willen, der ist positiv auf den Staat gerichtet. Ja, das ist die große Schwierigkeit aller Revoluzzer heutzutage. Ja, wie leicht ist es in Lateinamerika, wo die Leute einfach von denen, die das Land besitzen, dauernd geprügelt und vertrieben werden. Wo die einen rechtlos sind und die anderen alles Recht haben, weil die Gewalt. Wie leicht ist es dort, zu sagen, komm, mach mal einen Aufstand. Da gibt es eigentlich dann bloß die Frage, traut man sich's oder traut man sich's nicht. Bei uns ist es nicht der Fall. Der Staat wird bejaht von den Bürgern. Ja, sie brauchen ihn als Privateigentümer. Erst macht er sie zu Privateigentümern. Er zwingt ihnen die Betätigung ihrer Interessen in der Form der Verfolgung eines Privatinteresses gegen andere auf. Das ist der Weg, der ihnen eröffnet wird, aufgezwungen wird. Aber es ist auch der Weg, der ihrem Materialismus eröffnet wird. Jetzt ergreifen sie den Weg. Und weil sie ihn ergreifen, entdecken sie und anerkennen sie, dass ein solches Interesse tatsächlich eine Gewalt braucht, die andere zur Respektierung meines Eigentums zwingt. Jeder, der Eigentum hat, deswegen gibt es das ja auch dann bis runter zu Westerwelle und Ludwig Erhard und so Leute, die haben gesagt, auch der Arbeiter braucht ein Eigentum, dann ist er fürs System. Ja, wenn einer gar kein Eigentum hat, dann ist es schlecht. Aber wenn einer Eigentum hat, der Heuchler zum Beispiel, also wenn er nicht zur Miete wohnt, sondern genau dieselbe beschränkte Behausung hat, aber die gehört ihm, dann ist er fürs System. Die wissen, die denken einfach ganz daher, von, dass die wissen, ein Eigentum ist darauf angewiesen. Weil Eigentum dieser gewalttätige Ausschluss gegen alle anderen sind, die das Bedürfnis hätten. Ein Eigentum ist darauf angewiesen, dass die Staatsgewalt dem Eigentümer, ja, sich in das Eigentum des Eigentümers stellt und dieses Eigentum gegen andere schützt. Dieser Punkt, erst lässt man sich den Verlauf, den Weg des Interesses, den Weg des eigenen Materialismus von der Obrigkeit aufzwingen. Materialist darfst du sein, aber nur in der Form des Privatmaterialisten. Nur in der Form des Eigentümers lässt man sich aufzwingen. Dann macht man das Interesse aber zu seinen. Okay, dann bin ich halt in Gottes Namen Eigentümer und dann versuche ich, meinen Schnitt zu machen als Eigentümer. Wer das ergreift, das Mittel, und alle ergreifen es, auch die, die nichts besitzen außer ihrer eigenen Haut. Naja, die armen Menschen, die halt um Lohn nach, also um Arbeitsplätze nachsuchen müssen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Alle sind Eigentümer. Manche Eigentümer, die besitzen etwas, und manche sind Eigentümer, die besitzen bloß sich. Aber wurscht. Kaum ergreifst du es, das Eigentümerinteresse, anerkennst du, so ein Interesse, so eine Form des Zusammenlebens der Menschen braucht schon eine Obrigkeit. Also der Staat wird gewollt. Das ist die große Neuerung gegenüber dem Feudalismus und gegenüber der Sklaverei. Der Staat wird von denen, die von ihm unter Kontrolle gehalten werden. Der Staat wird von der Macht, na Quatsch, der Staat wird von denen, die seiner Macht unterstellt sind, bejaht. A. B. Aber wie? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Der Mensch lässt sich die Staatsmacht gefallen. Er ist Privateigentümer. Und weil sein Privateigentümerinteresse die Garantie der Gewalt braucht, ist, sagt man Ja zur Gewalt als Bedingung und Mittel des eigenen Interesses. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, ich habe einen Übergang gemacht und will sagen, aber das stimmt gar nicht. Nochmal einen Schritt, damit es deutlich wird. Man lässt sich das aufgezwungene Privateigentümerinteresse gefallen. Okay, es ist ein Privateigentümer. Als Privateigentümer in seinem konkurrierenden Gegensatz zu anderen weiß man, man braucht die staatliche Garantie des Eigentums. Man braucht den erzwungenen Respekt anderer vor dem eigenen Eigentum. Und das kann nur der Staat machen. Man ist schon Staat. Jawohl, es soll einen Staat geben, als Bedingung und Mittel meines Interesses. Aber Mittel meines Interesses ist er gar nicht. Bedingung vielleicht. Aber genauso wie er Bedingung ist, ist er Schranke meines Interesses. Der Staat zwingt alle Eigentümer zu sein. Und das heißt, er zwingt den anderen den Respekt vor meinem Eigentum auf. Er zwingt aber auch mir den Respekt vor denen ihrem Eigentum auf. Und was das jeweils heißt, wird immer in neuen Gesetzen festgelegt. Das ist nicht ein für alle Mal fertig. Also, einfache Frage. Darf ein Eigentümer der Fabrik Menschen ins Elend stürzen? Ja, er darf. Diese Schädigung eines anderen Interesses ist erlaubt. Das ist in seinem Eigentum eingeschlossen. Darf der beschädigte Arbeiter, der mit Entlassung bedrohte oder entlassene Arbeiter, aus der Fabrik irgendwas, was er produziert hat, aus Revanche oder damit er Arbeit hat, mitgehen lassen? Wäre auch eine Schädigung des Unternehmers? Nein, das darf er nicht. Darf der Unternehmer ihn rausschmeißen? Ja. Darf er ihn gleich rausschmeißen? Nein. Er muss die Kündigungsfrist einhalten. Und so weiter und so weiter. Was ich sagen will ist, jeder akzeptiert die Staatsgewalt als Instrument der Beschränkung der anderen, als Instrument, den anderen den Respekt vor meinem Eigentum aufzuzwingen. Aber keiner meint doch, dass man selber die Beschränkung seines eigenen Interesses von der Staatsmacht aufgezwungen kriegen will. Da ist jeder vielmehr der Meinung, ich verlange eh nichts Unrechts und das, was ich verlange, ist allemal in Ordnung. Aber da bin ich der Richter, was in Ordnung ist. Und in der Hinsicht ist mancher dann über den Staat wieder enttäuscht. Denkt mal jetzt die Nokia-Arbeiter oder kürzlich die Leute bei AEG in Nürnberg. Wie die an die Öffentlichkeit und an den Staat herangetreten sind und gesagt haben, wir haben unser Leben lang einen braven Dienst an dem Gewinn von AEG gemacht, wir haben das Werk nach dem Krieg wieder hochgezogen, wir haben doch keiner Überstunde unserer Zustimmung versagt und jetzt wird uns unser Werk weggenommen. Da merkt man, die haben eine andere Vorstellung von Eigentum gehabt als die wirkliche, als die richtige. Die haben sich auch was eingebildet über, wofür der Staat da wäre. Dafür war er nicht da. Soll jetzt heißen. Der Staat wird bejaht, aber er wird bejaht als Mittel des eigenen Interesses und das heißt dann als sowas wie, als ein Garant dessen, dass die eigenen Konkurrenzbemühungen, soweit sie gerechte und anständige sind, auch von Erfolg gekrönt sind. Kein Mensch meint doch, er ist für den Staat, damit der Staat ihn zwingt, ein armer Prolet zu sein. Jeder meint, er ist für den Staat, damit der Staat ihm das Seine verschafft. Und was das Seine ist, da meint einer nicht ein Leben in Arbeit und ein Alter in Armut. Was ja für die große Mehrheit rauskommt. Aber das meint doch keiner, dass es das ist, was er will. Und deswegen geht es ja zum Staat? Ja, ich bin für den Staat, denn er ist die Bedingung meines Interesses. Eigentlich immer nur über eine gehörige Täuschung darüber, wofür der Staat eigentlich da ist. Das Ja zum Staat gelingt nur über ein Irrtum. Also, noch eine andere Formel dafür und dann der Übergang in den nächsten Punkt. Die Bürger, die sich auf den Privatmaterialismus haben festnageln lassen, wissen, dass sie den Staat brauchen und sie wollen ihn. Aber es ist und bleibt eine Obrigkeit über sie und nicht das Mittel ihres Interesses. Deswegen besteht das Ja zum Staat nicht darin, dass der Bürger als Bürger zugleich ein Staatssozius wäre. Sondern der Bürger akzeptiert eine Trennung. Der Bürger lässt gelten, dass es ihm gegenüber, getrennt von ihm, eine Obrigkeit gibt und braucht, die schaltet und waltet, wie sie meint, dass es nötig ist. Oder anders ausgedrückt, die alten Theoretiker haben gesagt, in der bürgerlichen Gesellschaft ist der Mensch ein gespaltenes Wesen. Er ist einerseits Privatbürger, Bourgeois. Er ist der seine Privatinteressen verfolgt und andererseits und getrennt davon und nur dann, wenn er nicht Privatbürger ist, ist er einsichtsvoller Staatsbürger, nämlich Citoyen. Also da gibt es diese Formel Bourgeois und Citoyen. Der Bürger ist gespalten in Bourgeois und Citoyen. Er ist praktisch ein Agent seiner Privatinteressen. Sucht seinen Erwerb, sucht seinen Vorteil. Und daneben und eigentlich unpraktisch, nämlich bloß theoretisch, ist er Anhänger des Staats und ist als solcher verantwortlich denkender Staatsbürger. Den Staat als eine andere Institution akzeptieren, das ist sein Wille zum Staat. Zweitens, darüber, da war ich gerade schon, wofür der Staat dann da ist, muss er eine Täuschung pflegen, denn sonst kann er gar nicht dafür sein. Denn dass der Bürger der Meinung ist, der Staat ist dafür da, ihn auf die Betätigung von Privatinteressen festzulegen, die für ihn, jedenfalls für die große Mehrheit, überhaupt nicht zum Erfolg führen, das kann er nicht meinen, dann kann er nicht mehr für ihn sein. Also meint man, der Staat wäre dafür da, dem Bürger, und zwar jedem, auch dem kleinen Mann, Wohlfahrt, Sicherheit, Zukunft und was man immer, wie man immer das nennt, zu sichern. Weil die Praxis des Umgangs mit dem Staat, weil die Wirklichkeit des Staats eine einzige Enttäuschung dieses Glaubens ist, ist das Ja zum Staat dauernd gefährdet. Also, weil der Staat eben nicht dieses Mittel meines Interesses ist, beschert er den Menschen lauter Enttäuschungen. Und wenn er an euch selber oder an eure Bekannten oder Eltern denkt, die Welt ist doch voll von Leuten, die sagen, der Staat macht doch nichts Gescheites. Lauter Lumpen denken bloß an sich, wissen gar nicht mehr, wie es uns da unten geht. Und so weiter, weil solche Sprüche sind doch massenhaft zu haben. Jede Menge Enttäuschung. Aber eine Enttäuschung gibt es bloß, weil man an Glauben gehabt hat. Wer die Sache objektiv gesehen hätte, ist nie enttäuscht. Der weiß, wusste ja von Anfang an, was gespielt wird. Nur wer eine Hoffnung hat, hat eine Enttäuschung. Und wer Enttäuschung äußert, hält in der Form der Enttäuschung die Hoffnung hoch. Eigentlich müssten die Regierenden doch. Bis dahin, dass eben sowas passiert wie jetzt im letzten Herbst, habe ich einmal versucht, ins bayerische Fernsehen zu kommen, ist mir misslungen. Da war in Nürnberg so eine Veranstaltung, wie hieß das, Bürgerforum, so viel Armut in einem reichen Land. Und dann wird von der Nürnberger Tafel über die Schuldnerberatung, über die Arbeiterwohlfahrt, über eine kostenlose Nachhilfeorganisation, treten alle an. Und da sitzen aber auch Politiker da, CDU, SPD, CSU natürlich in Bayern, SPD und was sonst noch so kreucht und fleucht, sind da und die Bürger sagen einfach, uns geht so schlecht. Na, die von der Tafel sagen, wir haben gar nicht geglaubt, wie viele Menschen in Nürnberg hungern. Und tun alle so, wie wenn sie jetzt am CSU-Politiker aus dem Bayerischen Landtag sagen, dann sagt er, ja, wenn das so ist, dann müssen wir das alles schleunigst umstellen. Versteht ihr? Die Leute treten an die Politiker ran und sagen, in unserer Schule ist die Wand schon 5 Jahre nicht mehr gestrichen worden. Und der anstatt und meinen, wenn der Politiker das hört, dann sagt er, ach so, das haben wir vergessen. Ein anderer kommt und sagt, ich bin arbeitslos. Was soll der Politiker sagen? Ach so, dann muss man die Arbeit beschaffen. Und. Wenn Leute überhaupt antreten und einfach den Politikern eine Liste ihrer Leiden vortragen, ihrer sozialen Nöte vortragen, dann lebt es von dem Glauben, der Politiker wäre dafür da, das abzustellen. Sonst brauche ich das dem nicht vor. Und dieser Glaube, der dauernd enttäuscht wird, muss und will genährt sein. Und deswegen geht die demokratische Freiheit nicht bloß nicht ab ohne eine Täuschung über den Staat und nicht bloß ab ohne lauter Enttäuschungen drüber, sondern er geht auch nicht ab ohne eine dauernde ideologische Betreuung der Bürger. Dieser Irrtum, dieser Glaube muss genährt, muss gepflegt, muss gehegt werden, damit er nicht verfällt und in irgendeine endgültige Enttäuschung umschlägt, die sagt, jetzt glaube ich es nicht mehr, jetzt weiß ich, die wollen was anderes als meine Wohlfahrt. Und das ist die große Leistung der demokratischen Institutionen, der demokratischen Formen, die Pflege dieses immer zu enttäuschten Glaubens, der Staat wäre dafür da, dass meine Wohlfahrt rauskommt. will es an zwei zentralen Bereichen durchnehmen, den Gedanken, nämlich an der Öffentlichkeit, also am demokratischen Dialog und an den Wahlen. Und das ist dann auch das Ende, mehr kommt nicht mehr. Also so lange halt er schon noch durch. Der demokratische Dialog. Die Öffentlichkeit, die Medien, die Talkshows, die Zeitungen, die Kommentare, alles das ist gemeint. Der ganze Sektor geht aus von einer stetigen und immer neu entstehenden Unzufriedenheit der Menschen. Das ist völlig klar. Denken wir uns mal ein kleines bisschen ganz anders. Nämlich, stellen wir uns vor, der Staat wäre wirklich das, was man ihm nachsagt. Der Organisator der allgemeinen Daseinsvorsorge. Und die käme auch noch raus. Man muss sagen, dann wäre es gar nicht unvernünftig, wenn die Menschen total unpolitisch wären. Bräuchten sich ja nicht drum kümmern. Die gehen ihrer Wege und die andere Abteilung der Arbeitsteilung sorgt für die allgemeine Daseinsvorsorge. Wo ist das Problem? Da müsste man überhaupt nicht Zeitungsartikel schreiben, da müsste man nicht Parteien gründen. Wo immer, man müsste auch nicht in Talkshows drängen und sich zu Wort melden. Wo immer derlei passiert, geht es von Unzufriedenheit aus. Ja, das passt nicht, jenes passt nicht, ich habe ja schon was gesagt. An den Schulen werden die Wände nicht mehr gestrichen, dann fehlen Schulbücher, dann fehlen Lehrer und es fallen Stunden aus. Die Rentner kriegen zu kleine Renten und jetzt hört man ja, die kriegen so kleine Renten, dass wenn sie zusätzlich sparen, jetzt immer noch nichts, dann kommen sie immer noch nicht auf die Grundversorgung, jetzt geht die ganze Riester-Rente an den Start bei einem großen Teil der Riester-Sparer, weil die alle sowieso über die Sozialhilfe nie hinauskommen, wurscht, was sie machen. Wieder was zum Klagen. Dann ist im Krankenwesen, die Gesundheitskosten sind nicht mehr bezahlbar und deswegen werden jetzt auch die Leistungen schlechter und mancher kriegt irgendwas nicht mehr, was er meint, dass er bräuchte. Klage. In der Stadt sind Kindergärten versprochen, es gibt sie nicht, Klage. Und. Die ganze öffentliche Debatte geht aus von Unzufriedenheit. Erstens. Zweitens. Die erste große Leistung dieser Institution kritische Öffentlichkeit besteht darin, dass sie die Unzufriedenheit als im Prinzip berechtigt anerkennt. Das ist demokratisch. Nicht quasi, wer hier sagt, irgendwas stimmt nicht, der beleidigt den Chef und wer den Chef beleidigt, ist er Majestätsbeleidiger und wird eingesperrt. Das nicht. Nein, Unzufriedenheit ist im Prinzip berechtigt, darf sein, darf sich, soll sich artikulieren dürfen. Der erste große Schritt. Und dieser erste große Schritt, muss man erstmal sagen, ist ja die Propaganda einer Unwahrheit. Nämlich der Unwahrheit, eigentlich sollte es die Gründe zur Unzufriedenheit nicht geben. Ist klar, was ich meine? Wenn einer mit Unzufriedenheit ankommt und der, an den er hinmeckert, sagt, ja, sag sie nur, ja, der tut so wie, ja, da muss was schiefgelaufen sein, wenn du jetzt hier Grund zur Unzufriedenheit hast. Die Wahrheit ist doch, da ist nichts schiefgelaufen, das ist alles genauso gelaufen, wie es laufen muss. Also denk mal, da sind Menschen arbeitslos. Und da kommen die am Staat hin und sagen, hey, wir sind arbeitslos. Und dann sagt der Staat, ja, da muss man sich drum kümmern. Die erste Geschichte, dass der Staat sagt, naja, wisst ihr, wir haben eine freie Wirtschaft eingerichtet. Da werden die Menschen angestellt, wenn sie sich für den Unternehmer lohnen und wenn nicht, fliegen sie raus. Dass du arbeitslos bist, ist im Programm drin. Das gehört dazu, da brauchst du nicht meckern, das ist normal. Ne? Das wäre die Wahrheit. Und die Wahrheit würde ja die Menschen schon drauf stoßen, Na, ob man das haben will, das Verhältnis. Ob das also ein gutes Gemeinwesen ist, an dem man mitwirkt, für das man sich hergibt und so weiter. Die Wahrheit würde die Leute auf was stoßen. Es ist die Unwahrheit zu sagen, ja, wenn du Grund zur berechtigten Klage hast, dann ist hier was schiefgelaufen. Das behauptet, die Schäden, die bei den armen Leuten entstehen und bei der großen Mehrheit der Bevölkerung entstehen, die Schäden ihres Materialismus, die sind arm, im Alter schon gleich und so zu, die Schäden wären Ergebnis von irgendeinem Fehler.